vergleichbar von irgendwelchen anderen Organisationen, außer jetzt dieses What the Heck, was ja dann sozusagen irgendwie das, ne, das die Sache,
niederländische.
Und ich glaube, die Niederländer haben damals ja auch damit angefangen, die hatten als erstes dieses irgendwie, das war, hieß HIP, ne? War das das erste Hacking in Progress?
Genau.
Und darauf kam dann irgendwie darauf dann diese deutsche Sache. Das ist eigentlich, um das mal ein bisschen zu beschreiben, eine sehr schöne Sache, weil das ist wirklich so, andere Leute gehen zu Musikkonzerten, setzen sich in ein Zelt und trinken ein und wir fahren halt auch sowas hin, haben auch ein Zelt dabei, haben wir mal dabei Internet dabei und Vorträge auch. Also ist ja nicht vergleichbar, also ist ja nicht so wie diese ganzen sonstigen Kongresse, wo Vorträge stattfinden, wo die Leute dann abends wieder nach Hause gehen, in ihren Hotelzimmer oder sowas. Weil man hat halt ein Areal, wo man sein Zelt aufschlägt und da sind dann bestimmte Verteilpunkte für Strom und für Netzwerk. Und hat ja so ein bisschen schon so ein Festival-Feeling, ne, kann man sagen.
Ich finde, das hat ein absolutes Hippie-Feeling, wo wir dann auch wieder zurückkommen auf die Geschichte. Hat sowohl mit Open Source und bärtigen, langhaarigen Männern zu tun, die irgendwelchen Freiheitsgedanken hinterher hängen und Gott sei Dank auch nach vorne bringen, als auch irgendwie mit den Leuten in den 70ern zu tun, die Autoritäten in Frage stellen. Und ich finde das irgendwie eine ganz klasse historische Fortschreibung mit den Camps.
Ja, ist auf jeden Fall ein bunt gemischtes Publikum. Also es ist ja auch nicht nur Leute, die sich mit Computer beschäftigen. Also in meinen letzten Campbesuchen waren auch, wie gesagt, da waren auch so irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt, aber die sich so halt Soziologen oder so wahrscheinlich, die sich halt so allgemein ohne auch nicht nur mit
Das verwechselst du mit dem Webmontag.
Ach so. Das gab's ja auch noch, ne? Lebt das überhaupt noch, ganz kurz als Neben? Nee, ne, Webmontag ist...
Oh, doch, klar, war ich ja neulich.
Okay, anderes Thema machen wir in der nächsten Sendung. Also wir hatten dann den Camp, der alle 4 Jahre in Deutschland stattfindet, vom CCC organisiert wird.
Es gibt diesbezüglich auch noch, da hat der Verein dann mal eine GmbH gegründet oder GmbH, ich weiß es nicht genau, diese CCC-Veranstaltungs-GmbH, weil anders lässt sich das dann auch nicht tragen. Da stecken riesen Versicherungssummen, die bezahlt werden müssen und so weiter und das kann man dann als Verein nicht unbedingt tragen.
Okay, und dann war jetzt gerade der Easter Hack, aber das ist nicht immer in Hamburg, ne? Das wechselt, das wo das stattfindet.
Findet alle 2 Jahre in Hamburg statt. Und das war ja so, hier sind die Ursprünge vom Kongress gewesen, die sind dann nach Berlin weitergegangen und deswegen haben wir dann noch alle 2 Jahre hier das Easter Hack. Das Easter Hack ist im Gegenzug zum Kongress, was sehr international ausgelegt ist, dann mehr so ein CCC-Familientreffen, wo trotzdem jeder willkommen ist. Da sieht man auch ganz klar an der Ausrichtung, dass da mehr Workshops stattfinden, dass da mehr Treffen stattfinden. Es gibt Essen frei, es gibt Kaffee und Tee frei. Jeder kann sich da bedienen und es ist nicht so straff organisiert, dass es da so eine Stunde Vortrag und dann springt man in den nächsten, sondern das sind mehr so teilweise 3 Stunden, teilweise noch länger Workshops, wo man sich dann reinsetzt, miteinander diskutiert und wo es nicht eingibt, der da Vorträge hält, sondern wo man sich eher miteinander hilft auf einem Projekt.
Und du warst ja auch gerade da.
Ja.
Was sind denn das für Workshops?
Was sind das für Workshops? Als erstes war ich auf einem Asterisk, diese Software, um so eine Art Telefonanlage nachzubauen und auf dem Rechner zu betreiben. Der ging relativ lang, der war von 11 Uhr morgens bis 19 Uhr. Und ich muss sagen, bei dem Workshop hat mir so ein bisschen die Linie, also ich meine, wir können natürlich irgendwie schlecht über Linie reden in unserer Sendung. aber das war mir ein bisschen, ja, weiß nicht, da fehlte mir ein Workshop-Charakter so ein bisschen. Da bin ich nicht großartig weitergekommen. Wir machen ja auch so als Experiment hier so einen kleinen Asterisk-Server hier im FSK. Und wir wollten die dann koppeln mit LDAP und im Grunde war aber während des Vortrags so ein bisschen viel, dass die mit ihrer Hardware geprotzt haben, wo wir so ein bisschen neidisch waren, weil die hatten dann irgendwie so Boards mit 120 Einwahlleitungen und sowas. Das war dann sicherlich ein Workshop, aber dann für Fortgeschrittene.
Zukünftige Telcos.
Ja, zukünftiger Telcos und Sex-Hotlines. Ja, das war ein Workshop, den ich mir reingezogen habe. Und ja, was habe ich noch gesehen? Logpicking Lockpicking gab es à la MacGyver, mit Haushaltsmitteln sollte Schlösser geöffnet werden. Leider hat der Vortragende kurz vorher abgesagt. Vielleicht kannst du das noch kurz erzählen, Jens. Ist jemand anders eingesprungen?
Ich musste mich so ein bisschen um die Vortragsorganisation kümmern und das war so im Vorfeld schon so ein kleiner Wackelkandidat. Es wäre schön gewesen, wenn er stattgefunden hätte. Es gab einen hoffentlich entsprechenden Ersatz. Steffen ist da irgendwie eingesprungen. Und die haben dann ihre Linie da schon durchgezogen.
Mhm. À la MacGyver hätte mich das besonders interessiert, weil ich nämlich Schlafwandler bin und schon mehr als einmal vor meiner Haustür stand in Unterhosen. Und okay, man kann dann natürlich sein Lockpicking-Werkzeug irgendwo verstecken, aber im Grunde braucht man dann natürlich Handwerksmittel.
Tür öffnen mit dem Gummibund, ne?
Diesbezüglich, die Lockpicker treffen sich jeden Montagabend. Also es gibt so diese Seite, ssdev.de heißt die, glaube ich, und da steht dann auch mehr Informationen.
Soweit ich weiß, ssdev.org.
Oh gut,
org. Und dann war so, glaube ich, dann hattet ihr eine ganz spannende, weil das in dem Zusammenhang auch gerade frisch veröffentlicht wurde, über WLAN-Verschlüsselung Vortrag auch oder Workshop da?
Ja, das war so ein bisschen der Aufreißer für die meisten, der wahrscheinlich interessanteste Workshop. Es gibt so ein paar Studenten in der Uni Darmstadt, die sich mit dem Thema Verschlüsselung von WLANs ein bisschen intensiver auseinandergesetzt haben. Vor allem der Erik Thiels, der so ein kleiner Kryptologe ist, also der da seinen Job echt mal super gemacht hat. Und der hat halt nachgewiesen und auch praktisch nachgewiesen, also im praktischen Beispiel auch gleich den Quellcode veröffentlicht, dass es auch jeder nachprobieren kann, wie man diese normale Verschlüsselung, diese WEP-Verschlüsselung, die in den meisten WLAN-Router drin ist, in unter einer Minute in höchster Wahrscheinlichkeit knacken kann. Und das ging dann doch ein bisschen mehr durch die Presse, hat aber auch explizit darauf hingewiesen, wir können das tun, wir sollten es bei unseren eigenen Geräten tun, aber wenn man es bei fremden Geräten tut, ist dieses illegal.
Finde ich ganz spannend, weil wirklich so Koryphäen der Kryptologie, also ich glaube, das war Shamir und Adelmann, die hatten damals, als WEP irgendwie das erste Mal sozusagen rauskam, standardisiert, die haben ja sozusagen den Basisangriff damals gezeigt. Das ist halt, das Ganze basiert ja, glaube ich, schwerpunktmäßig auf den Initialisierungsvektor. Und dann gab es von ab mit klein, glaube ich, nochmal eine Verfeinerung. Dann war jetzt ein bisschen länger Ruhe, wie man das, also das war dann schon irgendwie, ich glaube, der musste dann irgendwie noch, jetzt weiß ich nicht die genauen Zahlen aus dem Kopf, der musste irgendwie noch 2 Millionen Pakete irgendwie sniffen, was man aber provozieren kann.
Und dann gab es die Replay-Attacke.
Genau, ja, damit wollte man ja die Pakete provozieren. Also das war dann immer so, wenn dann lange gesagt wurde, ja, wenn wenig Verkehr, dann kann das auch keiner so schnell knacken, aber dann haben Leute natürlich herausgekriegt, dass man das auch provozieren kann, dass einfach viele Pakete kommen, weil man einfach mal irgendwas wieder reinspielt, wo die Basisstation dann antwortet. Und das war eigentlich ganz spannend, weil eigentlich da war dann irgendwie so schon die Sache, okay, jetzt hat man wahrscheinlich schon das Maximum da rausgeholt. Und wie es dann immer mal so ist mit der Kryptologie, findet dann doch irgendeiner wieder einen Weg, das noch. Und jetzt ist es wirklich, glaube ich, auf ein paar tausend Pakete, die man nur noch braucht, um den Schlüssel zu berechnen. 40.000. Und das ist deswegen interessant, weil es ja so Erweiterungen gibt von WEP, wo man einfach mit so kurzen, temporären Schlüsseln arbeitet. Also das Verfahren gleich nennt, das nennt sich, glaube ich, WEP Plus dann. Und dann einfach immer wieder sozusagen den Schlüssel, mit dem man dann sozusagen ursprünglich das alles verschlüsselt, immer alle, was weiß ich, 10 Minuten, 15 Minuten neu austauscht. Und wenn man jetzt so ein Verfahren hat, wo man nicht mal in einer Minute das wieder knacken kann, kann man natürlich dynamisch wunderbar auf sowas reagieren.
Die Frage ist mittlerweile ja, es geht ja in den Gesetzen immer darum, dass man eine geeignete Sicherheitsvorkehrung schafft, und damit man irgendwie als WLAN-Betreiber sich zum Beispiel absichert, dass man nicht haftbar gemacht wird für missbräuchliche Benutzung des eigenen Netzwerkes. Kann WEP dann noch als eine geeignete Maßnahme gelten?
Also zurzeit ist es vor dem Gesetzgeber noch, weil es eine Sicherheitsbarriere darstellt, die überwunden werden muss, die man nur aktiv überwinden kann. Das Problem ist halt nur für Leute, die da mit krimineller Energie rangehen, die haben jetzt halt mal einen Zeitraum von keiner Viertelstunde, die sie mit diesem alten Verfahren warten mussten, sondern halt, die können das ganze Ding in unter einer Minute öffnen und das.
Aber das lässt sich dann noch eher mit einer runterdrückenden Türklinke vergleichen, oder?
Ja, jedes Schloss ist nur ein Hindernis auf Zeit.
Ja, aber das mit der Türklinke, du darfst ja trotzdem nicht ein Haus ausräumen, nur weil die nicht abgeschlossen war. Also.
Ja. Schon klar, aber ist das eine geeignete Sicherheitsmaßnahme?
Ich glaube, es geht ja gar nicht darum, dass es geeignet sein muss, sondern es muss halt einfach eine Sicherheitsmaßnahme da sein, dass du nicht einfach Zugriff hast. Ob die jetzt, ich meine, deswegen gibt es ja schon auch wilde Spekulationen an das Thema, weil wir So, deswegen gibt es ja zum Beispiel, also das kurz zum Abschluss, ob es überhaupt so File-Systems nicht schon auch irgendwie, ob man, wenn man da dann mit einem RAW-Zustand rangeht und Sachen auslesen will, ob das nicht auch schon eigentlich kriminell ist. Genau, dann Freifunk, war da auch irgendwas jetzt auf dem Workshop irgendwie mit eurem Freifunk sagen, weil das ja eigentlich auch ein ganz spannendes Thema im Moment ist. Vielleicht irgendwie oder ganz kurz erzählen, was Freifunk überhaupt bedeutet.
Also Freifunk ist so eine Initiative von quasi Bürgernetz, dass man über Mesh große Bereiche mit einem eigenen Netz abdeckt. Wir hatten sehr viele Vorträge oder Workshops, die so in Richtung Freifunk geht. Da gehört OpenWRT zu, also das Entwickeln dieser Plattform dafür. Da gehört spezielle Software wie FFSomething dazu, die dann da speziell drauf aufsetzt und so weiter. Für Freifunker war es definitiv eine sehr interessante Veranstaltung, weil es quasi durchgehend irgendwas gab, was sie sich da angucken konnten.
Ich möchte die Idee nochmal vielleicht ein bisschen nochmal drauf. Freifunk, ne? Weil das ist so, im Moment gehen alle Leute mit irgendeinem Provider ins Internet und denken, wir sind doch alle vernetzt. Ist alles kaputt. Man muss aber irgendjemand dafür zahlen, dass man ins Internet kommt. Und Freifunk, um das nochmal, das basiert halt sozusagen, dass man sein, jeder, der, das funktioniert natürlich auch am besten wahrscheinlich in Städten, dass der sozusagen einen WLAN-Access-Point für sich hat, dass man darüber sozusagen von Haus zu Haus hüpft und zu jemand anders kommen
ich kann. Ich weiß gar nicht, ob die Zielsetzung da überhaupt ist, ins Internet zu kommen.
Nee, muss ja nicht,
aber es geht ja Vernetzung untereinander im Viertel oder in der Stadt.
Genau, das war ja meine Sache. Es gibt ja Leute, die sich fragen, warum macht man sowas überhaupt? Man könnte doch alle übers Internet miteinander kommunizieren. Aber da braucht man halt sozusagen erstmal, muss man irgendjemanden zahlen, um überhaupt erstmal miteinander kommunizieren zu können. Mhm. Und das ist ja die Idee von so Bürgernetzen oder Freifunk, dass du sozusagen irgendwie im Kollektiv durch Austausch der Datenpakete irgendwie von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung, die ihr sowas aufbaust.
Ja, was da das Kernelement ist, dass es einfach von Bürger für Bürger ist. Das heißt, die Leute sich selbst vernetzen, ohne dass da jetzt irgendein kommerzielles Unternehmen davor sitzt, dass er eben auch einfach die Leitung wieder abstellen kann. Und viele wollen halt ein bisschen Unabhängigkeit davon haben.
Ja, und es gibt halt zwei Vorzeigeprojekte. Einmal die Berliner, die kein DSL in Friedrichshain hatten und sich vernetzen wollten, und einmal Djursland heißt das, glaube ich, in Dänemark, ne?
Naja, in Deutschland gibt es zwei ganz große Netze, beziehungsweise Berlin, das sind zwei große, und Leipzig muss man hier auf alle Fälle dazu noch nennen, die in sich, glaube ich, sogar zurzeit das geschlossen größte Freifunknetz haben, was, ich bin mir nicht ganz sicher, über 450 Knoten beinhaltet.
Mhm. Da werden ja mittlerweile auch sehr schöne Tools entwickelt, um sowas auf einer Karte grafisch darzustellen, wie die Vernetzung untereinander ist und ähnliches. Ne?
Ja, wir haben ja diese Web 2.0 Gesellschaft, und Google bietet ja sehr viele schöne topografische Daten, und wenn man dann natürlich den Standpunkt von jedem Knoten kennt und weiß, wie die vernetzt miteinander sind, kann man da schon sehr schöne Grafiken erstellen, wie man schön über die Städte fliegt und sieht, wie welche Netze vernetzt sind.
Und spannend bei dem Thema irgendwie ist ja vor allen Dingen auch irgendwie, wie das ganze Routing dann funktioniert. Also wie die Pakete durch diese verschiedenen chaotischen und nicht ordentlich hierarchisch angeordneten verschiedenen Stationen fließt, ne? Diese Mesh-Netzwerke sozusagen, Mesh-Routing. Da ist ja auch vieles noch im Entstehen und auch viele noch, die irgendwie so überlegen, wie man das am saubersten macht. Also das ist ein ganz spannender Bereich, finde ich.
Also es ist definitiv ein spannendes Projekt, und das ist auch da, weshalb es da sehr viele Überschneidungen von CCC und Freifunkleuten gibt. Und es auch noch in anderer Hinsicht interessant ist, weil zum Beispiel in dritten Weltländern, wo Internet mal wesentlich teurer ist oder wo die Strukturen mal wesentlich anders aufgebaut sind, ist das ganz klar gerade im Kommen. Und hier in Deutschland hat sich das hauptsächlich in den Städten entwickelt, wo es kaum DSL gibt, wo sich die Leute dann einfach mal selbst geholfen haben, diese sogenannten Opal-Ghettos, wo sie Glasfaser unten in den Keller gelegt haben und nie weitergebaut haben. Und die Leute dann einfach mal nicht sagen konnten, wir wollen jetzt Internet, und dann hieß es, nö, gibt's nicht, und mussten sich halt anders helfen.
Also was ich bei den Freifunkern dann noch ganz spannend fand, Antennenbau, da habe ich natürlich schon x-mal gesehen, wie man aus einer Pringles-Dose irgendwie, auf Bildern gesehen, wie man auf einer Pringles-Dose irgendwie sich eine eigene Antenne baut, und da habe ich dann aber diesmal irgendwie gesehen, wie man aus einem Draht irgendwie mehrere hundert Meter überbrücken kann. Mit Antennenbau oder irgendwie im Penny eine bestimmte Dose kauft, eine Draht rein, einen Rechner oder Router hängen, und schon kam man auch irgendwie mehrere hundert Meter weit. Das finde ich doch auch mal ganz spannend.
Das ist dann nochmal so ein bisschen der Unterschied zwischen Kongress und Easter Hack. Easter Hack heißt halt Workshop, wir basteln selbst, nicht wir gucken, wie es gemacht wird. Und das Schöne ist, dass dann am Ende die Leute dann auch selbst eine Antenne mit nach Hause nehmen und aufs Dach setzen können.
Hm. Na, lustig finde ich ja vor allen Dingen bei den Freifunkern, dass da natürlich irgendwie diese Funk-Community mit den Computerleuten irgendwie zusammenwachsen, weil so CB-Funker und ähnliches, na, ist ja auch eine ganz alte na, Gemeinschaft.
Mit dem Ham-Radio war ja auch schon früher immer
ja, viele
Verbindungspunkte.
Ja, die Amateurfunker, die sind ewiger Gast bei der Easter Hack und die arbeiten auch immer zusammen und ich würde sagen, wir können da viel voneinander lernen. Hm.
Interessant ist dann ja immer vor allen Dingen, wenn man sich so eine Antenne selber bastelt und na, man dann irgendwann drüber nachdenkt, so ja, wie darf ich das betreiben, ohne mich und andere Leute zu gefährden oder deren Empfang zu stören und ähnliches. Weil man kann ja schon Geräte irgendwie Sendeleistung hochschrauben und ähnliches, na, darf man aber nicht zu weit gehen. Und dann fängt es dann auch wieder an, na, richtig professionell zu werden. Man kriegt da seine Amateurfunklizenz auch nicht ganz ohne, oder?
Bin ich nicht so ganz im Thema drin, aber ich weiß, da gehört ein bisschen mehr zu. Hm. Was ich aber weiß, ist also wenn man es übertreibt, dann stehen halt irgendwann Behörden vor der Tür, nehmen die Wohnung auseinander und das Teure ist nicht, dass du es getan hast, sondern das Teure ist, dass die bei dir in der Wohnung waren und einmal alles auseinandergenommen haben. Mhm. Das ist dann richtig toll.
Genau, und da, wo wir bei dem Thema sind, wegen Lizenzen, da war ja auch dann Amateurfunk Lizenz C oder D, ich kenne mich da auch nicht aus. Da war auch, glaube ich, ein ganzer Track irgendwie am ganzen Tag so ein Workshop, ne? Wie für Vorbereitung zu dieser Lizenz oder so.
Es ging, glaube ich, sogar über alle 4 Tage.
Über alle 4 Tage. Genau. Ja. Und dann haben wir den, das haben, ist auch schon öfters gefallen, den Kongress. Das ist sozusagen, glaube ich, das, also so, was so nach außen hin am bekanntesten irgendwie stattfindet. Das ist sozusagen zwischen den Jahren, also nach Weihnachten und vor Silvester, findet in Berlin immer statt und ist von 3 Tagen jetzt auf 4 Tagen letztes Jahr ausgeweitet worden.
Und war früher auch im Eidelstädter Bürger.
War früher hier in Hamburg. Ist jetzt nach Berlin. Und das geht so klassisch in, also das ist so vergleichbar, wer sonst ein bisschen so das verfolgt, sowas wie diese klassischen auch anderen Kongresse wie DEFCON und ja, Martin wüsste jetzt wieder diese 1000 Begriffe, weil er da ja immer hinfährt. Das ist ganz klassisch Vortragssache. Ne? Da gibt es zwar dann auch immer über abends irgendwie so kleine Workshops, aber schwerpunktmäßig bilden klassische halbstündige, dreiviertelstündige, zweistündige Vorträge irgendwie.
Ja, was?
Nee, wollen wir den Kongress jetzt noch ein bisschen reden?
Ja, ich dachte, na, wir leiten
schinden wieder Zeit raus
zu dem einen Thema, na, was uns noch interessiert, weil das auch Hamburg-spezifisch ist.
Okay.
Du weißt, welches ich meine, oder?
Ich mach mal Musik, ne?
Ja, mach mal Musik. Oh, der Bildschirmschoner ist angesprungen. Und hier die Musik. Willem, was war denn das?
Oh, jetzt muss ich
hier. Erzähl uns ein.
Lies du mal vor. Zeig mal, dass du lesen kannst. Hier geht's los.
Deine Schrift kann ich doch nicht lesen.
Okay.
The Sound is Nice Part 1 von Pearl Plex. Und Akkad.
Dekad.
Dekad. Azyk. Und 977 Deckett.
Besser hätte ich es nicht machen können.
Ja, ne?
So.
Buchstabiert das nächste Mal bitte. Das ist, glaube ich, sinnvoll.
Vielleicht langt das ja auch aus, wenn wir es auf unsere Website packen. Oder meinst du
nicht? Ja, das haben wir bis jetzt noch nie geschafft. Deswegen, die Leute müssen das ja immer hören, um dann draus zu kriegen. Aber vielleicht schaffen wir das ja mal. Wir haben uns also auch geeinigt, womit wir weitermachen. Weil wir bleiben bei dem Kongress und wollten da nochmal ganz kurz was sagen. Wie gesagt, der Kongress ist sozusagen, glaube ich, so, das findet jeden Jahr statt. Das zieht das mehr Leute als beim Camp noch? Ja, ne? Das ist, glaube ich, die größte Veranstaltung, die ihr macht.
Ich glaube ja, aber ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, Camp waren immer so 2000 bisher und der Kongress hat jetzt zum ersten Mal 4000 gezogen, oder?
Ja.
So in den Größenordnungen, fast doppelt so groß.
Das ist auch jedes Mal eine Überraschung, wie viel das ist. Das macht auch die Planung dessen so schwer. Also wir hätten es auch nicht geglaubt, dass dieses Jahr 4200 Leute anreisen.
Also was mich ja immer wieder fasziniert bei den Kongressen ist, wie professionell das mittlerweile aufgezogen wird. Und ich glaube, das ist auch einfach so die Erfahrung, die man über die Jahre sammelt. Und dass auch sicherlich die gleichen Leute wie Tim Pritloff immer wieder machen und sicherlich auch anhäufen die Erfahrung, wie das funktioniert und sogar mittlerweile ja sogar eine Software existiert, mit dem so Kongresse organisiert werden, oder?
Es ist eine eigene Software geschrieben worden, aber vorweg nochmal, Tim Pritloff hat letztes Jahr das erste Mal nicht an der Organisation, soweit ich weiß, teilgenommen, sondern hat einfach mal die Leute machen lassen. Das ist natürlich klar, dass auch gewisse Generationswechsel stattfinden. Für mich war dieses Jahr das erste Mal Easter Hack Organisation mit drin. Da hat sich auch in so im letzten Moment quasi erst alles ergeben. Also wir haben im Groben 2 Wochen vorher mit der ganzen Detailplanung angefangen und alles umzusetzen, was sehr, sehr, sehr stressig war. Und so ganz bin ich auch noch immer nicht drüber weg. Und
was gehört denn da alles dazu? Da muss man sich um eine Rote Kreuz kümmern und eine Telefonleitung oder was gehört da alles dazu?
Nee, beim Kongress ist das Ganze noch ein bisschen professioneller, aber wir haben das Glück, so gerade was Internet angeht, dass sehr viele Leute im Chaos bei entsprechenden Telekommunikationsunternehmen arbeiten und die dann auch gewollt sind, uns mit riesiger Bandbreite, ich glaube über 30 Gigabit die Sekunde oder sowas, was wir letztes Jahr auf dem Kongress hatten, zu sponsern. Dann die Räume sind jedes Jahr aufs Neue reserviert, das ist klar. Wir machen die Bude voll und bezahlen dafür auch, deshalb entsprechen auch die Eintrittsgelder. Und dann kommt natürlich auch so eine gewisse Routine dabei. Und wir haben eine eigene Software geschrieben, beziehungsweise hauptsächlich die Berliner, das Pentabath, was inzwischen auch schon für andere Veranstaltungen, die ähnlich organisiert sind, wie zum Beispiel die FOSDEM in Brüssel und so weiter genutzt wird.
Ja, das ist sicherlich ganz praktisch. Ne? Was macht diese Software Pentabath?
Also die hilft ungemein der Organisation von diesen ganzen Speakern, also von den Vorträgen, Verteilung auf die Tage und so weiter drum und dran, die Bewertung. Daraus extrahiert man dann diesen Fahrplan, womit dann alle Leute ablesen können, wann findet welche Veranstaltung statt. Und soweit ich weiß, ist noch ein anschließendes Bewertungssystem integriert.
Das ist doch sicherlich auch für jede Menge andere Organisatoren von so großen Events von Interesse, oder?
Definitiv. Und die können sich auch gerne an uns wenden und wir gucken dann, was sich da machen lässt.
Wird denn die Organisation vom Kongress also nur von Berlin gemacht oder ist das sozusagen, gibt es da Austausch zwischen den verschiedenen Standorten
von CCC? Also gibt da sehr, sehr viel Austausch. Zum Beispiel weiß ich, das Netzwerk, was ja gerade ein sehr, sehr, sehr kritisches Komponente bei so einem Kongress ist, wurde letztes Jahr von den Holländern und den Berlinern zusammen gemacht. Und es waren zum Beispiel auch noch ein paar Hamburger bei den WLAN-Komponenten mit bei und so weiter. Und das ist schon eine riesen Expertengruppe, die international ist. Anders geht das auch nicht.
Ja, ich muss sagen, also auf jeden Fall für den Kongress und überhaupt diese ganzen Großveranstaltungen, die ihr startet.
Ich finde ja, das hat mittlerweile Standards gesetzt, was Konferenzen angeht. Ich freue mich immer, wenn ich dann nicht zu den Kongressen fahre, wenn ich zu gestresst bin, sondern einfach am Küchentisch sitze und kurz mal den Konferenzraum wechsle, weil ich mich zwei Themen wieder mal interessieren. Man weiß ja manchmal gar nicht, wo man zuerst zuhören soll. Und allein die Livestreams sind mittlerweile durchgängig irgendwie erreichbar. Man kann ja mittlerweile per Videostream sich reinschalten. Man hat hinterher die Aufnahmen. Das heißt, selbst wenn man in Urlaub fährt, gar nicht da ist, kann man sich hinterher die Sachen angucken. Okay, manchmal dauert es Monate, bis die Aufnahmen da sind. Aber das finde ich schon wow. Also du sagtest doch auch, von den Netzwerkstatistiken hätten sich irgendwie in den letzten Jahren interessante Effekte ergeben durch die Streams, oder?
Also ich weiß, dass letztes Jahr wir mehr Upstream an Daten hatten als Downstream, sprich, dass mehr Daten ins Internet geladen wurden, als wir vom Kongress runtergeladen haben.
Und das lag an den Streams oder lag es an den Wares?
Ich weiß es nicht. Ja. Mit Wares haben wir doch nichts zu tun.
Nee. Das ist auch Loopback 127.001.
Was wir auf jeden Fall letztes Jahr noch hingekriegt haben, und da sind wir, glaube ich, auch sehr stolz drauf, und zwar haben wir eine eigene DVB-T-Lizenz bekommen, zwar nur fürs Gebäude und es lief auch nur innerhalb des Gebäudes, aber sprich, alle Leute, die so einen Laptop und eine DVB-T-Antenne und ein entsprechendes Gerät hatten, konnten sich die Vorträge über DVB-T angucken.
Ja, und was ich auch super finde, ist hier immer dieses Stacked Telefon, dass man irgendwie auf dem ganzen Kongress mit seinem schnurlosen Telefon die anderen Teilnehmer erreichen kann. Gibt es ja sowohl auf den Kongressen als auch auf den Camps mittlerweile. Weißt du eigentlich, ob das große Hardware ist, was man dafür braucht? Ich habe es mir in dem POC Phone Operation Center noch nie angeguckt.
Also das ist ein so ein riesen Rackschrank, der überall mitgenommen wird. Event Phone schimpft sich, glaube ich, die Organisation. Und die bietet halt an, dass man auf diesen Veranstaltungen dann vorher sich registriert und sich eine Telefonnummer aussucht und dann auf der Veranstaltung, sprich Easter Camp, Kongress, sich dann einmal mit seinem Decktelefon kurz bei dir meldet. Die tippeln dann kurz auf den Telefon rum und schon hat man diese Nummer und kann nach außen telefonieren und kann untereinander telefonieren und es gibt auch ein paar Service-Nummern.
Man kann auch Vorträge sich anhören.
Ja.
Und wie ist denn so jetzt, weißt du, die Quote von sozusagen abgelehnten und angenommenen Vorträgen? Also man kann sich das vorstellen, irgendwie, ich glaube, es hat inzwischen eine Dimension dieser Kongress, 5 Vorträge parallel oder 5 Räume, 4 oder 5 Seelen nebeneinander, also parallel von morgens 10 bis abends 22 Uhr oder so. Ist das manchmal ein Problem, das noch zu füllen, oder habt ihr sozusagen, ist da so viel Zulauf inzwischen, dass man wirklich irgendwie selektiv auch vielen Leuten sagen muss, leider könnt ihr keinen Vortrag mehr halten bei uns?
Also ich kann es nur vom Easter Hack sagen, und da haben wir quasi alle Vorträge, so quasi sogar die erst vor Ort eingereicht wurden, auch wirklich reingekriegt in den Fahrplan. Beim Kongress wird es anders aussehen, da werden auch Vorträge dann abgelehnt. Das muss man dann auch nicht übel nehmen, aber die haben halt eine Ausrichtung und man möchte ja auch nicht, dass jeder Vortrag 5-mal oder jedes Jahr wieder stattfindet. Das wird ja dann auch langweilig.
Wobei es gibt natürlich so ein paar Klassiker, die kommen jedes Jahr mal dran, ne? Also,
ja, gut,
das gehört. Aber das ist ja in Ordnung, weil das sind ja auch für Leute, die das erste Mal da sind. Aber ich meine, das meine ich halt gerade, es ist ja so eine breite Palette bei den Kongressen. Und was du auch schon gesagt hast, also manchmal hat man wirklich das Problem, sich irgendwie zu entscheiden, welchen Vortrag man eigentlich hören möchte. Dass man manchmal sich wünscht, dass das so ein bisschen irgendwie, oh, was weiß ich, lieber einen Tag länger oder so, aber das ist ja dann auch wieder problematisch.
Klar, wenn man schon ein paar dieser Events besucht hat, dann muss man natürlich, dann kennt man irgendwie Lockpicking oder sowas schon, muss das dann irgendwie teilweise nochmal einen anderen Schwerpunkt haben oder ähnliches. Na, klar. Aber ich finde, eigentlich sind jedes Mal frische Sachen dabei. Und in den Bereichen tut sich auch was. So wie ich jetzt bei den Freifunkern irgendwie vorbeigeschaut habe und gemerkt habe, oh wow, die benutzen jetzt irgendwie diese T-Online S100 Streaming-Box, die irgendwie billig verscherbelt wird. Und da kann man sich dann mit Software einen billigen Streaming-Client für seinen Fernseher zusammenbasteln oder einfach Freifunk mitmachen.
Ja, ganz beliebt sind auch noch diese Phonera-Boxen, weil die sind arschen klein und wenn man es richtig anstellt, auch noch umsonst zu haben.
Genau, das ist auch so ein Waveland-Netzwerk, zur Verfügung stellen, zum verschiedenen, aber mit dem Geschäftskonzept dahinter, kann man ja, glaube ich, schon sagen, bei, ne, bei den Funeros.
Aber das ist ja dann wieder auch das na, Grundthema des CCC, nämlich in kreativer Umgang mit Technik, na, umdefinieren von Ausrichtungen von Geräten, wie sie funktionieren sollen, sondern man widmet die dann einfach mal ein bisschen um. Und das fand ich einfach diesmal nochmal echt spannend, na, da rein zu geraten, na, bei den Leuten zu sitzen. Na, sie, na, man musste ein bisschen nachhaken, sagen so, ja, zeig doch mal, was habt ihr denn hier? Was, das ist doch eine T-Online-Box. Na, und dann sagen sie, ja, hier, guck mal da. Und dann, na, da ist eine Mini-Wave-LAN-Karte drin und da kann man dann noch eine Tastatur anschließen, wenn man möchte. Und na, da ziehe ich irgendwie den den Flash-Speicher ab und schließe eine Festplatte an und schraube die da an. Und dann kriegt man nebenbei noch kurz mit, dass Debian Edge released wurde, weil auch noch ein paar Debian-Entwickler dabei sitzen. Und ich finde, das ist irgendwie dann der Geist von solchen Veranstaltungen. Das bringt Spaß dann. Ja. Was mich noch interessieren würde, na, die Eintrittspreise. Ich na, weiß, dass immer wieder gemosert wird, na, dass die eigentlich zu hoch sind.
Also sie sind definitiv nicht zu hoch. Wir wissen jetzt noch nicht, ob wir zum Beispiel mit dem Easter Hack Gewinn gemacht haben. Es hat wirklich jeder bezahlt, sogar ich als Organisator und der aus Apps noch einen Workshop geleitet hat, habe meinen Eintritt bezahlt. Was, wo wir entgegenkommen, ist zu sagen, dass alle Mitglieder günstiger kommen und zu Mitgliedern zählen wir halt nicht nur CCC-Mitglieder, sondern genauso wie Freifunker, wo es keine Vereinsstruktur gibt, genauso wie Seabase-Mitglieder. Das heißt, die Mehrheit, und dazu zählt bestimmt mehr als 90%, hat nur 35 Euro statt die vollen 50 Euro bezahlt.
Also ich muss da jetzt auch mal, weil das Thema kommt alle Jahre wieder. Und ich muss sagen, ich finde das absurd, diese Diskussion, weil für das Angebot, was da angeboten wird, sei es jetzt der Camp, sei es das Kongress oder sowas, wenn man das mal vergleicht mit so 0815 klassischen IT-Workshops, Konferenzen, die in die Tausenderbereich geht und wirklich nur Werbeprospekte wiederholt werden, also finde ich wirklich, das ist eine Diskussion, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, das ist vergleichsweise wirklich günstig, was ihr macht und dafür sehr viel interessante Informationen. Dass es mich wundert, dass eigentlich diese Diskussion immer wieder aufkommt.
Also ich finde es vor allen Dingen, wenn man es vergleicht, na, dass man heutzutage für einen Abend mit einem Konzert na, 25 Euro bezahlt und dann für 4 Tage oder 3,5 Tage Workshop na, mit einer Verpflegung irgendwie dann 50 Euro bezahlt, finde ich es auch relativ günstig, aber ich weiß nicht, vielleicht kann man diesen ganzen Gemose ja auch entgegentreten, indem man die Kalkulation im Nachhinein offenlegt oder ich weiß nicht, ist man natürlich nicht zu verpflichtet, aber zumindest kann man dann sagen, so ja, okay, wir haben irgendwie vielleicht 10% plus gemacht oder so, aber die gehen dann halt in die nächste Kalkulation wieder rein oder man kann halt auch mal ganz klar sagen, ganz auch mal, wenn man mal richtig miese gemacht hat.
Also es ist definitiv so, dass den Gewinn keiner von uns irgendwie in die Tasche steckt, sondern der fließt halt zurück in den Club. Wir wollten noch weitere Projekte da machen, die da damit finanzieren. Es müssen gewisse Geräte gekauft werden, es müssen Räume bezahlt werden und wir haben uns da mal riesig abgeackert und bekommen selbst keinen Cent dafür.
Ja,
also außer jede Menge Zuspruch natürlich.
Ich möchte mich auch in das Gemosa gar nicht einreihen, weil ich finde, das ist Value for Money.
Ist auch besser so.
ja. Willem.
Soll ich meines Amtes walten?
Ja. Henker. Amte deines Waldes.
faden wir sogar schon die Musik aus, weil wir doch noch ein bisschen was reden wollen. Und während wir am Anfang ein bisschen stockend die Sendung begonnen haben, sind wir, glaube ich, jetzt ganz gut im Fluss.
Ja.
Ja, und jetzt müssen wir natürlich unsere Pflicht Genüge tun. Und was haben wir gespielt?
Wir haben eine Identité Remarkable gespielt von DJ Klaas und Gedankenjäger von Deckard. Und wo wir gerade beim Nennen von anderen Leuten sind, na, möchte ich doch mal ganz herzlich den Olodumare in Amsterdam grüßen, der uns gerade per Stream zuhört. Computer AG vom FSK sorgt dafür, dass wir hier unsere Computer benutzen können und nachher den Podcast von Nerd Alert zur Verfügung stellen können. Unter nerdalert.de als OK kann man den runterladen und abnudeln. Ja, wir wollen in unsere letzte Rederunde gehen. Na, wir hatten ein Thema beim Easter Hack vom Chaos Computer Club, der Konferenz am letzten Wochenende, das Thema Wahlcomputer. Das hat der CCC ja im Grunde schon sehr begleitet, irgendwie das letzte Jahr mit der Wahl in Chemnitz und zusammen mit den Hackern in Niederlande. Ja, deswegen auch der Olodumare Gruß.
Das war nicht Chemnitz, das war, glaube ich, Cottbus. Das war die
Bürgermeister. Cottbus, okay. Aber da habe ich gehört in dem Workshop, der so 2 Stunden ging, dass die Cottbusser dort ja ein bisschen für Verwirrung gesorgt haben, weil das Recht auf öffentliche Einsichtnahme bei so einem Wahlvorgang nicht so häufig in Anspruch genommen wird.
Naja, das Problem bei Wahlcomputern ist halt einfach mal, das ist ein komplexes Gerät, was kaum einer versteht und was sehr viele Möglichkeiten der Manipulation liefert. Und bei dieser Bürgermeisterwahl besonders, die wir als CCC-Mitgliedern, ich war jetzt leider nicht vor Ort, aber andere, hauptsächlich Berliner, dann auch einfach mal beobachtet haben, das war dann doch schon relativ kritisch, so quasi, was man da nennen kann. Die waren morgens alleine mit diesem Wahlcomputer in einem Raum, weil der Wahlvorstand noch nicht da war.
Also das Problem ist sozusagen die Verifizierbarkeit der Ergebnisse. Wenn man bei den heutigen Wahlen einfach als Bürger sich daneben stellen kann, wenn die Auszählung stattfindet und sozusagen mitzählen kann, hat man mit Wahlcomputern ja das Problem, dass man das eben nicht mehr kann, weil einfach die Idee dahinter natürlich irgendwie sozusagen ist, dass das digital übertragen wird und dann einfach das Ergebnis irgendwann fertig steht, also feststeht.
Ja, das ist nicht das einzigste Problem. Das andere Problem dabei ist definitiv die Geheimhaltung. Jeder sollte für sich wählen können und seine Stimme besten Gewissens abgeben können. Und solche elektrischen Geräte geben halt nun mal so eine elektrische Strahlung von sich aus auf. Und wenn man die dann noch aus Entfernung, und das war halt in den Niederlanden so, dass sie dann aus der Straße gegenüber noch testen konnten, sehen konnten, wer da was gewählt hat, damit ist keine geheime Wahl mehr gewährleistet.
Was ich ja remarkable finde, dass gerade so Technik-Enthusiasten an dieser Stelle ganz technikkritisch werden. Und woher kommt das? Also ich meine, eigentlich sollte sich doch jeder freuen, wenn die Wahlen noch zeitnah berichtet werden können und oder gibt es da ganz andere Gründe? Ich meine, die holländischen Leute haben es ja zumindest geschafft, irgendwie den Wahlcomputerhersteller in den Niederlanden komplett zu demaskieren und den bloßzustellen. Und liegt es daran, will man das erreichen oder sind das hehre demokratische Ziele, die man da verfolgen will?
Ja, das sind dann doch mehr demokratische Ziele. Wir hatten vorhin schon gesagt, was wir machen, ist kreativer Umgang mit der Technik. Und wenn wir dann halt gewisse Gefahren sehen, dann fühlen wir uns natürlich auch verpflichtet, diese in die Öffentlichkeit zu tragen. Und da gehört halt ganz definitiv zu, wir wollen keine elektrisch-technischen Geräte, die sehr, sehr, sehr schwer verständlich sind, für sowas Wichtiges wie demokratische Wahlen haben.
Aber der Wahlzettel, um mal weg von der Technik zu gehen, natürlich sind technische Geräte irgendwie manchmal schwer nachzuvollziehen, wie sie funktionieren und was sie machen, aber da reicht ja eigentlich schon der neue Wahlzettel, der über 8 Seiten geht. Der ist dann doch auch nicht einfacher.
Der ist definitiv nicht einfacher, aber der ist im Wesentlichen für fast jeden nachvollziehbarer und das ist das, worum es uns geht. Und was wir auch sehen, ist, dass es definitiv wesentlich schwerer ist, diesen zu manipulieren, als irgendein technisches Gerät.
Man darf ja nicht vergessen, dass in unserer Demokratie das sozusagen, die Wahl ist ja das, wo der Bürger als einziges eigentlich wirklich primär sozusagen Einfluss auf Politik hat oder so schwerpunktmäßig. Und wenn man da sozusagen keine, wie du schon sagst, Transparenz und keine Sicherheit mehr hat, in dem Sinne, dass man, also das, es gibt dann immer so Leute, die dann argumentieren, Mensch, heutzutage kannst du so ein kleines Wahlbüro, wenn du genug Geld hast, vielleicht auch die Leute da alle bestechen. Aber das ist dann sehr fokussiert. Wie du schon sagst, wenn so Maschinen dann einfach da rumstehen und es irgendwie relativ leicht ist, da einfach so ein EEPROM auszutauschen und oder zu modifizieren, dass das einfach andere Ergebnisse gibt, was dem Wähler gar nicht mehr ersichtlich ist. Ne? Der drückt irgendwie, ich will Kandidat A und hinten kommt der Kandidat B raus und sowas. Und dann gibt's ja jetzt so das Neueste, wir müssen mal ein bisschen jetzt leider das zusammendrücken, ein sehr spannendes Thema, vielleicht können wir da nochmal eine Extrasendung machen, weil das auch meiner Meinung nach ein sehr brisantes und aktuelles Thema ist. In Hamburg ist ja jetzt sozusagen als Lösung daraus, weil man ja eben sagt, der Mensch hat eigentlich keine Möglichkeit mehr, der normale, ne, Mensch, zu verifizieren, ob das Ergebnis, was in seinem Wahllokal ausgezählt wurde, wirklich stimmt. Weil er kann das ja gar nicht einschätzen, ob das jetzt irgendwie alles richtig ist. Die Idee mit diesem Wahlstift in Hamburg. Kannst du da ein bisschen kurz zu was sagen, wie das technisch ablaufen sollte?
Also das, was die meisten als Wahlcomputer sehen oder was in der Vergangenheit auch viel in den Niederlanden eingesetzt wurde, war wirklich so ein Wahlcomputer, wo man dann seine Stimme per Knopfdruck abgibt. Hier in Hamburg soll jetzt so ein Wahlstift abgesetzt werden. Das ist so ein kleines elektrisches Gerät, das ein bisschen breiter ist als ein normaler Kugelschreiber, womit man dann auf speziellem Papier seine Stimme abgibt. Und dieser Stift registriert halt, wo man genau seine Stimme abgegeben hat. Und damit kann man dann sofort das Ergebnis wissen. Natürlich wirkt das gerade in Sachen Transparenz und in Sachen, sind diese Wahl wirklich geheim, seine Gefahren, wo wir jetzt am Anfang der Analyse sind und gucken, wo da die Gefahren sind und gucken, dass wir das dann auch entsprechend der Öffentlichkeit mitteilen.
Also das Interessante bei der Sache ist, weil ich halte das wieder für so eine Augenwischerei. Also bis auf dieses Abhören war die eine Sache, die natürlich irgendwie, weil das nicht mehr geheim stattfindet, die Wahl, aber der zweite große Punkt ist einfach wirklich das Verifizieren des Wahlergebnisses. Und weil man halt irgendwie, glaube ich, inzwischen schon eine Sensibilisierung in der Bevölkerung erreicht hat, dass die einfach sagen, so ein schwarzer Kasten, der dann irgendwas überträgt und nachher sagt, der Kandidat hat gewonnen, versucht man das gerade mit diesem Papier und mit diesem Stift zu machen. Die Idee ist natürlich dahinter, man macht das trotzdem weiter mit so einem schwarzen Kasten, nämlich dieser Stift, der das irgendwie überträgt und am Ende kommt das Ergebnis raus. Wenn man aber Zweifel hat, könnte man diese Papiersachen wieder wie heutzutage auswerten. Nun muss man sich einfach klar machen, ich meine, wenn man wirklich einen großen Stil an Zweifel an solchen Ergebnissen hat, dann hat man wieder eigentlich das jetzige Verfahren, nämlich, dass wir alle Papiere wieder auszählen müssen. Und da fragt sich der Laie, warum wir überhaupt irgendwie so viel Geld dafür ausgeben und nicht auch weiterhin mit Papierauszählung arbeiten.
Ich frage mich ja eh, warum man das mit einer Wahlcomputer machen kann und muss und na, wo da überhaupt der eigentliche Grund hintersteht, na, warum man da plötzlich neue Geräte erfindet, um das zu machen. Also ich glaube, dass da teilweise schon wirtschaftliche Gründe dahinter stehen, dass da irgendwelche Firmen gefeatured werden oder dass man sagt, so, wir müssen dieses Know-how entwickeln, um es in alle Welt zu verkaufen, typisch irgendwie Exportdeutschland. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegen soll, dass man irgendwie schon 5 nach 18 Uhr irgendwie die endgültigen oder vorläufigen Endergebnisse haben will, anstatt irgendwie um 10 Uhr. Also das kann es nicht sein.
Es geht ja bei uns immer schon wirklich sehr schnell eigentlich.
Ne, Im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja. Und ich verstehe auch nicht die Logik dahinter, warum man da so viel Energie und Geld. Und das kostet auch wirklich ein Vermögen. Das ist ja richtig teuer, diese ganze Wahlcomputerausrüstung.
Ich glaube, da streitet man sich aber noch sehr, ob es günstiger wird oder teurer wird. Auf jeden Fall sind dann weniger Leute involviert. Und na, im Grunde sind doch bei Wahlen auch gesellschaftlicher, demokratischer Vorgang, wo es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn da mehr Leute drauf gucken anstatt weniger.
Also das Thema sollten wir auf jeden Fall nochmal irgendwie in irgendeiner Sendung weiter ausbauen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich denke, wir nutzen die Chance nochmal die letzten 2 Minuten, um nochmal konkrete Zugangsmöglichkeiten und Zugangszeiten zum CCC hier in Hamburg zu nennen. Also wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, Mensch, ich würde gerne mal beim CCC vorbeischauen, würde mal gerne die Leute da kennenlernen, würde einfach mal gucken, was die machen. Wann wären gute Termine für solche Leute?
Also wir treffen uns jeden Dienstag. Das ist Lockstedter Weg 72. Das ist so Eppendorf Richtung Norden ein bisschen weiter raus. Ist relativ einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, wenn man da mal irgendwie Geofox bedienen kann. Jeden Donnerstag haben wir die Freifunker, die sich dann bei uns treffen. Und eigentlich ist jedes Wochenende dann irgendwie eine nerdige Besetzung da.
Ich denke, das war's. Der Nerdalert bedankt sich für den Besuch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und bedankt sich natürlich auch bei den Zuhörern. Und ich würde sagen, wir sind raus, ne?
Wir sind raus. Thank you.